ersten Teil des Psalms 40 betrachten. Dazu will ich vorher kurz ein Ereignis aus dem Leben Davids erzählen, das dem Schreiben dieses Psalms vorausgegangen sein könnte. Ihr wisst sicher alle, dass Gott David schon sehr früh als König berufen hat für Israel, nachdem der König Saul wegen seines Ungehorsams gegenüber den Weisungen Gottes von ihm verworfen worden war. Seitdem wurde David immer wieder von Saul verfolgt und er war seines Lebens nicht sicher, solange er in Israel lebte. Und deshalb flüchtete er eine Zeit lang zu einem der Philisterfürsten und wohnte in Ziklag, das südlich von Juda lag. Als er einmal nach einer Abwesenheit mit seiner Truppe dorthin zurückkam, war die Stadt von den Amalekitern überfallen worden, ausgeraubt und niedergebrannt. Was dann geschah, können wir in 1. Samuel Kapitel 30 nachlesen. Als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. Da erhob David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Söhne und seiner Töchter. David aber hatte festes Vertrauen zu dem Herrn, seinem Gott. Nach einer Rücksprache mit Gott hat dann David mit seiner Truppe die Feinde verfolgt und erreichte sie schließlich. Und da heißt es dann ab Vers 16, da hatten die Amalekiter sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung bis zum Abend, bis zum letzten von ihnen, außer 400 jungen Männern, die auf Kamelen stiegen und entflohen. David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was er ihnen weggenommen hatte. Alles brachte David zurück. Könnt ihr euch die Gefühlslage von David vorstellen, als sie vor dem verbrannten Ziklag standen? Er kam von einer Mission zurück und fand alles zerstört, weil die Stadt ungeschützt war, denn er hatte alle wehrfähigen Männer mitgenommen gehabt. Und jetzt gaben ihm die Leute dafür die Schuld. Und jetzt waren es nicht nur mehr Saul und seine Leute, die gegen ihn waren, sondern jetzt waren es seine eigenen Weggefährten, die ihm gefährlich geworden sind. Schlimmer konnte es eigentlich nicht werden. Aber intuitiv verhält er sich richtig. Er hatte die Einstellung, von der ich nur beten kann, dass ich sie in solchen Situationen auch haben werde, nämlich er setzte sein Vertrauen in Gott. Vers 6. David aber hatte festes Vertrauen zu dem Herrn, seinem Gott. Und diese Einstellung war nicht vergeblich. Mit Gottes Hilfe besiegte er die Feinde und konnte mit den geraubten Menschen vom Kleinsten bis zum Größten und mit reicher Beute heimkehren. Und zwei Tage, nachdem er wieder in Ziklag zurück war, erreichte ihn die Nachricht, dass sein größter Feind, der König Saul, im Kampf gefallen war. Gott hat Davids Vertrauen in den Herrn nicht enttäuscht. Solche Erfahrungen und die Prägung, die sich daraus für ihn und sein Leben ergaben, spiegeln sich im Psalm 40 wieder, von dem wir heute die ersten 9 Verse betrachten wollen. Ich lese Psalm 40, Vers 1 bis 9. Von David ein Psalm. Unerschütterlich harrte ich des Herrn und er neigte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus tiefem Schlamm und stellte meine Füße auf den Fels und machte fest meine Tritte. Er gab mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es schauen und werden erschauern und Vertrauen fassen zum Herrn. Glücklich der Mann, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht wendet zu den Trotzigen und den in Lügen Festgefahrenen. Viel sind deine Wunder und Ratschlüsse, die du an uns vollbracht, o Herr, mein Gott. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich sie verkünden und davon reden, es sind ihrer zu viel, sie zu zählen. Schlacht und Speisopfer gefallen dir nicht, Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Da sprach ich, siehe, ich bin hier. In der Schriftstolle ist über mich geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz trage ich in meinem Herzen. Zunächst wollen wir betrachten, was David in diesen Versen von sich selbst preisgegeben hat. Und uns dann fragen, was wir daraus mitnehmen können. In den Versen 2 bis 4 arbeitet David ein Stück seiner Vergangenheit auf. Aber die Vergangenheit aufzuarbeiten ist etwas anderes, als sich der Vergangenheit nur zu erinnern und in ihr zu schwelgen. Wir kennen alle solche Situationen, in denen von der guten alten Zeit geschwärmt wird. Als ich in die Schule ging, da hatten wir einige Zeit einen Biologielehrer, dem brauchte man nur geschickt anzustoßen, und schon spulte er den Rest der Stunde Geschichten aus seiner Soldatenzeit im Zweiten Weltkrieg ab. Wie er trickreich mit ein paar Kumpels die Russen überlistet und es dann geschafft hat, doch noch in amerikanische Kriegsgefangenschaft zu geraten. Das war für ihn ein persönlicher Triumph, vielleicht der einzige in seinem Leben. Aber er hat nichts daraus gelernt. Und wir haben daraus auch nichts gelernt, es sei denn, dass wir wussten, wie wir drum kommen, in der Schule was lernen zu müssen, um den Preis, dass wir immer wieder die gleichen Geschichten gehört haben. Wie ist das bei uns, bei dir und bei mir? Lebst du auch in deinen Erinnerungen? Schwelgst du in längst vergangenen Erlebnissen, auch Erlebnissen mit Gott, die aber vielleicht schon ein Jahr, 5 Jahre oder vielleicht sogar 20 Jahre zurückliegen? Für solche Menschen gilt wohl ein Ausspruch Jesus, den er gesagt hat, Lukas 9, Vers 62, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat, ist geschickt für das Reich Gottes. Wir sollen nicht und können sich auch nicht vergessen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Aber wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben, sondern sie muss uns dazu dienen, das Hier und Heute richtig bewerten zu können, zu lernen und gerüstet zu sein. Bei David führt der Blick aus der Vergangenheit in die Gegenwart und hat positive Auswirkungen. Die eigentliche Situation, die er da vor Augen hat in diesem Psalm, beschreibt er gar nicht mehr, sondern nur, dass er vom Tod bedroht war, denn das ist mit diesem Ausdruck Grube des Verderbens gemeint. Und in dieser Situation wird offenbar, was wir vorhin in dem Text aus der Zeit in Ziklag gehört haben, David aber hatte festes Vertrauen zu dem Herrn, seinen Gott, oder wie es hier in Vers 2 heißt, unerschütterlich harrte ich des Herrn. Das hebräische Wort für harren hat auch die Bedeutung von warten und Ausschau halten. David wusste, dass in der Situation, in der er steckte, er selber nichts mehr machen konnte. Und so legte er sein Geschick vertrauensvoll in Gottes Hände. Dieses Loslassen ist genau das, was einen Gläubigen von einem Menschen unterscheidet, der keine persönliche Beziehung zu Gott hat. Und Gott antwortet auf die Hingabe Davids. Wie er in der Folge Gottes Eingreifen erfahren hat, beschreibt er in den nächsten Versen mit einer Fülle von Begriffen. Er neigte sich mit mir zu, er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus tiefem Schlamm. Er stellte meine Füße auf den Fels und machte fest meine Tritte. Er gab mir ein neues Lied in den Mund. Gott hat in fünffacher Weise eingegriffen und darin ist ein Bewegungsablauf enthalten, dem wir auch immer wieder begegnen, wenn wir darauf warten, harren, dass Gott in unser Leben eingreift. Er neigte sich ihm zu, er zog ihn aus der Grube, er stellte seine Füße auf den Fels, er machte seine Tritte fest und er gab ihnen ein neues Lied in den Mund. Gott kommt zu uns in unsere Situation, er ergreift uns, er zieht uns aus dem Schlamassel heraus und stellt uns dorthin, wo wir sicher und gefestigt stehen können. Ohne auf das Handeln Gottes im Einzelnen eingehen zu wollen, wird sofort klar, dass seine Hilfe umfassend und vollkommen ist. Gott hat sich nicht nur auf das Allernötigste beschränkt, was gerade so dran ist, damit man überlebt, sondern er hat alles gegeben. Am Anfang steckt David in der Grube des Verderbens und am Ende steht er gefestigt auf Felsengrund und singt. Dabei scheint das fünfte und letzte, was Gott tut, zunächst ein Luxus zu sein. Er gab mir ein neues Lied in den Mund. Diese Einschätzung werden wir aber sofort ändern müssen, wenn wir den ganzen Vers 4 betrachten. Er gab mir ein neues Lied in den Mund, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es schauen und werden erschauern und Vertrauen fassen zum Herrn. David hat keine Erlebnisse aus seiner Militärzeit erzählt, bei denen er als findenreicher Feldherr seine Feinde übertölpelte und gar nicht aus der Kriegsgefangenschaft gekommen ist, sondern er gibt dem die Ehre, dem sie gebührt, Gott. Er war sich klar bewusst, dass er aus seiner schwierigen Situation nur deshalb herausgekommen ist, weil Gott eingegriffen und ihm geholfen hat. Er hat dieses Eingreifen Gottes und nicht einfach so als Selbstverständlichkeit hingenommen und ist dann zur Tagesordnung übergegangen, sondern er hat es bekannt gemacht. Er hat sicher aus Dankbarkeit und vermutlich auch aus Begeisterung für seinen Herrn verkündet, was Gott an ihm und für ihn getan hat. Im Vers 10 und 11 des Psalms können wir das sogar nochmal ausdrücklich von David selbst hören. Da hat er geschrieben, ich kündigte deine Hilfe in großer Gemeinde. Ja, ich verschloss meine Lippen, Herr, nicht, du weißt es. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht im Herzen. Ich redete von deiner treuen Hilfe. Ich verhehlte nicht deine Güte und Treue vor der großen Gemeinde. Sein Zeugnis über Gottes Eingreifen hat Auswirkungen, die Gott und auch David wichtig waren. Vers 4. Viele werden es schauen und erschauern und Vertrauen fassen zum Herrn. David hat dem Herrn vertraut und die Folge daraus war, dass andere auch dem Herrn vertraut haben. An dieser Stelle stellt sich mir und sicher auch einigen von euch die Frage, was war das denn eigentlich für ein neues Lied, das der Herr dem David in den Mund gegeben hat und aufgrund dessen Menschen zum Glauben an Gott gefunden haben. Neues Lied, das scheint wichtig zu sein, zumal es an einigen anderen Stellen in der Bibel auch vom neuen Lied zu lesen ist. In den Psalmen wird es 5-mal erwähnt und in der Offenbarung 2-mal. Da die Psalmen das Liederbuch der alttestamentlichen Gemeinde oder des alttestamentlichen Gottesdienstes waren, spielte dieses neue Lied offenbar eine große Rolle und nach dem Bericht der Offenbarung wohl auch in dem endgültigen Gottesdienst vor Gottes Thron. In den Versen 5 und 6 können wir einen Hinweis auf dieses Lied finden. Es hat vermutlich 2 Strophen. In der ersten Strophe wird die Beziehung gerühmt, die zwischen Gott und Mensch möglich geworden ist. Und in der zweiten Strophe wird Gott die Ehre gegeben für das, was er an uns Menschen getan hat. Vers 5 und 6. Glücklich der Mann, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht wendet zu den Trotzigen und den in Lügen Festgefahrenen. Viel sind deine Wunder und Ratschläge, die dann uns vollbracht, o Herr, mein Gott. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich sie verkünden und davon reden, es sind ihrer zu viel, sie zu zählen. Nach dem Vers 2 und 4 wird in Vers 5 zum dritten Mal von dieser glaubensvollen Beziehung Davids zu Gott gesprochen. Glücklich der Mann, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Denn Glauben ist nach biblischem Verständnis nichts anderes als dieses uneingeschränkte Vertrauen in den Herrn. Und in Vers 6 bekennt David zusammenfassend, dass er eigentlich gar nicht aufhören kann, Gott für sein segnendes und helfendes Handeln zu preisen und zu ehren. Da David immer wieder, vielleicht jeden Tag, neue Erfahrungen mit Gottes Fürsorge, Gnade und Liebe macht, hat er auch immer wieder neue Gründe, davon zu reden oder eben ein neues Lied zu singen. Er klammert sich nicht an die tollen Erfahrungen, die er vor Jahren gemacht hat. Er könnte immer wieder von dem Sieg, den er über den Goliath errungen hatte, schwärmen. Aber das tut er nicht. Stattdessen nimmt er mit wachen Augen jeden Tag neu Gottes Wirksamkeit wahr, auch wenn sie manchmal nur unscheinbar zu sein scheint. Und weil letztlich Gottes Wirken der Grund dafür ist, dass er immer wieder neue Strophen für dieses neue Lied hat, deshalb sagt David folgerichtig, dass Gott ihm dieses Lied auf die Lippen gegeben hat. Wenn ihr mal einen Moment überlegt, welche Lieder wir im Lobpreis unseres Gottesdienstes singen oder auch heute gesungen haben, ich habe darauf geachtet, dann werdet ihr vermutlich dasselbe entdecken, was ich auch feststelle, nämlich, dass wir versuchen, durch die Botschaft der Lieder genau dem Vorbild Davids zu entsprechen. Wir rühmen uns der Beziehung zu Gott, die durch Jesus Christus möglich geworden ist, und wir preisen Gottes Tun, Gottes Handeln an seiner Gemeinde und auch an uns selbst. Ich habe schon mehrfach die Aussage gehört, dass Gott uns in den Gottesdiensten dienen will. Diese Vorstellung über unseren Gottesdienst kann ich allerdings nicht teilen. Auch wenn es wahr ist, dass wir immer beschenkt sind, wenn wir in Gottes Gegenwart treten und in seinem Namen zusammenkommen, so kommen wir dennoch nicht in den Gottesdienst, um uns beschenken zu lassen, sondern um Gott zu ehren und ihm zu danken, weil wir auf sein Wort, auf sein Reden hören wollen und um ihm in rechter Weise nachfolgen zu können. Er ist der Herr und wir sind die Diener. Ich denke, wir sollten uns von einer Aussage wie Gott will uns dienen nicht dazu verleiten lassen, dass wir hier im Saal sitzen und denken, dann dien mir mal, Herr. David hat das neue Lied nicht gesungen, damit Gott ihn aus den verschiedenen Gruben des Verderbens herauszieht, sondern weil Gott das getan hat. Und deshalb gehört das neue Lied nicht nur in den alttestamentlichen Gottesdienst und den neuen Gottesdienst im kommenden Reich Gottes, sondern auch in unseren Gottesdienst, weil Gott uns, jeden von uns, Gutes getan hat und Gutes tut. Eigentlich kommen wir hier zusammen, weil wir wie David immer wieder Grund haben, ein neues Lied zu singen. Wenn ihr mir anbieten würdet, dass ich für den nächsten Gottesdienst einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass ihr euch alle einmal auf den nächsten Gottesdienst so vorbereitet, dass jeder, wenn er in diesen Raum tritt, weiß und sich erinnert, warum und aus welchem Grund er den Herrn preisen kann. Das heißt nicht, dass wir dann 60 Zeugnisse anhören sollen. Aber wenn wir mit diesem Bewusstsein und der Herzenshaltung in den Gottesdienst kommen oder an dem Gottesdienst teilnehmen, dass wir allen Grund haben, unseren wunderbaren Gott zu preisen, dann werden wir nicht mehr nur als bloße Zuschauer und Konsumenten hier drin sitzen, sondern wir werden uns an den Liedern und Gebeten in einer Weise beteiligen, dass sowohl die Engel im Himmel als auch die Fremden, die vielleicht in den Gottesdienst kommen, erkennen, hier wird ein neues Lied gesungen, egal ob Text und Melodie aus dem Jahr 1620 oder 2020 ist. Schade, dass ich keinen Wunsch frei habe, aber ich glaube, wenn ich ihn hätte, dann würde der nächste Gottesdienst anders aussehen. Er würde uns alle begeistern. Dass Gottes Handeln im Alltag Auswirkungen auf den Gottesdienst hat, das hat auch David erkannt. Deshalb spricht er in den Versen 7 auch vom Wichtigen und Unwichtigen im Gottesdienst. Da heißt es Vers 7 bis 9, Schlacht- und Speisopfer gefallen dir nicht, Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Da sprach ich, siehe, hier bin ich, in der Schriftrolle ist über mich geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust, und dein Gesetz trage ich in meinem Herzen. Die Antwort auf Gottes Hilfe ist nicht nur ein Bekenntnis mit dem Mund, sondern auch das Bekenntnis des Herzens, also des Ortes an einem Menschen, wo aus der Sicht der Bibel der Wille sitzt. Für einen frommen Juden der damaligen Zeit hatte David sicher in dieser Aussage eine interessante, um nicht zu sagen provozierende Theologie. Er behauptet nämlich, dass die vier Arten von Opfer, die hier erwähnt werden und die von Gott im dritten Buch Mose, Kapitel 1 bis 4 angeordnet werden, da behauptet er, die gefallen Gott gar nicht. Und sie würden von ihm nicht gefordert. Mit dieser Aussage konnte er die ganze Innung der Priester und Leviten gegen sich aufbringen, denn für die war der Opferkult das Zentrum des Gottesdienstes. Hatte David recht mit seiner Behauptung? Lasst uns diese Verse noch einmal genauer ansehen. Da fällt zunächst die Formulierung auf: Ohren hast du mir gegraben. Dieses Bild wird nirgends sonst in der Bibel verwendet. Aber allen Auslegern dieses Psalmes ist eins gemeinsam: Sie verstehen das als ein Bild für den Gehorsam. Im Deutschen kennen wir einen vergleichbaren Zusammenhang von den Worten her, nämlich Ohren dienen zum Hören und Hören und Gehorchen und Gehorsam stammen alle von dem gleichen Wort ab. Für uns ist auch noch wichtig, dass genau diese drei Verse aus dem Psalm 40 im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 5 bis 10, als eine Weissagung auf Jesus zitiert werden. Und in dem Hebräerbrief steht als Auslegung dazu: Er, Christus, hebt das Erste, also die Opfer, auf, um das Zweite, nämlich das Tun des Willens Gottes, in Geltung zu setzen. Und als Letztes in diesem Zusammenhang sei auch noch ein Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 12 erwähnt. Da heißt es: Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Damit ist klar, auch im Alten Testament stand das Opfer erst an zweiter Stelle hinter dem Gehorsam gegen Gott. Als ich bei der Vorbereitung dieser Predigt über diesen Text nachgedacht habe, hat der letzte Vers eine eigenartige Anziehung auf mich ausgelöst. Vers 10. Deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz trage ich in meinem Herzen. Ich denke, David hat dieses Bekenntnis bei all seinen Fehlern, die wir aus dem Alten Testament aufgezählt kennen, hat er dieses Bekenntnis doch aus tiefster Überzeugung gesagt. Mir ist auch bewusst geworden, dass wir bei dieser Aussage in Vers 10 eigentlich Jesus sprechen hören. Wenn ich mir vor Augen halte, wie Jesus als Mensch gelebt hat, dann beeindruckt mich nicht am tiefsten, wie er Kranke geheilt hat oder Dämonen ausgetrieben hat, sondern dass er in felsenfester Überzeugung und mit vollkommenem Frieden in seinem Herzen dem Vater im Himmel gesagt hat: Deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Dein Gesetz trage ich in meinem Herzen. Und dann schaue ich mich an. Natürlich gibt es Situationen, zum Beispiel am Ende meiner stillen Zeit oder wenn ich mich gerade intensiv auf den Gottesdienst vorbereite und die Kraft und Klarheit des Wortes Gottes mich berührt haben, dann bin ich bereit zu sagen, problemlos: Ich habe Lust, deinen Willen zu tun, Herr. Und es ist ganz ernst gemeint, nicht nur ein frommer Spruch. Aber wenn ich mir so verschiedene andere Situationen überlege, wenn sie mir einfallen, dann zögere ich doch. Wenn Herausforderungen vor einem liegen, von denen absehbar ist, dass es schwierig wird oder dass sie viel Kraft und Zeit kosten, den Willen Gottes zu tun, würde ich dann in solchen Situationen dieses Bekenntnis aufrechterhalten können? Jetzt, wenn alles glatt geht und ich nicht unter Druck stehe, habe ich keine Probleme, zu diesem Bekenntnis zu stehen. Aber werde ich das auch tun, wenn mir das Wasser bis an den Hals geht? Werde ich dann immer noch bekennen, ich habe Lust, Herr, deinen Willen zu tun? Ich vermute, euch geht es nicht anders als mir. Ich bin mit dieser Frage zu Jesus gegangen und habe ihn gefragt, ob es nicht vermessen ist, diesen Vers zu beten oder zu singen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man sich dann auch danach verhalten wird. Und unser Herr ist wunderbar, aber ich erzähle euch da ja nichts Neues. Ich habe gespürt, wie er mich bei meiner Frage liebevoll angeschaut hat und mich gefragt hat, warum er wohl ans Kreuz sich hat nageln lassen, wenn nicht darum, für mich und für jeden von uns alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit wir diesen Vers immer wieder als ein echtes Bekenntnis beten können, so wie David es getan hat. Und dann hat er mich an einen Vers erinnert, der mich seit Anfang meines Christseins beständig begleitet und der auch in Bezug auf diese Frage gilt. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, da heißt es, es hat euch noch keine Versuchung erfasst, als nur menschliche. Gott aber ist getreu, er wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Diesen Vers hat der Herr mir kurz nach meiner Bekehrung geschenkt, als ich mich von der Vorstellung habe verunsichern lassen, dass ich in eine Situation kommen könnte, in der ich in Anfechtung von Gott abfallen könnte. Und die Verheißung hier aus 1. Korinther 10, Vers 13 stimmt zu 100%. Gerade in den Jahren, als wir durch die Krankheit meiner Frau in Schwierigkeiten bis zum Geht nicht mehr gesteckt haben, hat mich diese Situation ihm eigentlich nur immer näher gebracht und mein Glauben mehr gestärkt als die fetten 20 Jahre davor. Und dann hat er mir noch die Augen dafür geöffnet, dass dieses Bekenntnis in diesem letzten Vers 8 Verse vorausgegangen sind. Und die Ursache und Grund für dieses Bekenntnis sind die, dass David Gottes Gesetz im Herzen trägt, weil er es aus der Erfahrung seines Lebens mitgebracht hat. David hat das aus Überzeugung bekannt, weil er in seinem Leben das ganze Leben lang immer wieder Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Erfahrungen, die seinen Glauben gestärkt haben und ihn haben wachsen lassen. Sein Vertrauen in den Herrn ist Dreh- und Angelpunkt in seinem Leben geworden und gewesen. Wenn er in schwierige Situationen geraten ist, dann hat das bei ihm keine Panik ausgelöst und er hat sich auch nicht darin verrannt, was er nun selber machen könnte oder mit wem er sich zusammentun könnte, um die Situation zu beherrschen. Er hat Gott gesucht. Und wir sollten nicht denken, dass Gott jedes Mal sofort eingegriffen hat, wenn David um Hilfe geschrien hat. Erinnert euch an den Vers 2, da heißt es, unerschütterlich harrte ich des Herrn. Er harrte, bis Gott sich ihm zuwandte. Er wurde nicht ungeduldig, wenn es nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und er suchte auch nicht irgendwo anders Hilfe. Und genau dieses Verhalten beschreibt, was die Bibel meint, wenn da steht, Vertrauen fassen in den Herrn. Das gelingt den wenigsten auf Anhieb. Das müssen wir lernen und wir können es lernen. Und jedes Mal, wenn wir an Gott festhalten, auf ihn harren, erleben wir, wie er sich uns zuneigt und unser Schreien erhört. Unser Herz weiß das längst und spürt das sehr genau, während unser Verstand meist noch im Dunkeln tappt. Und jedes Mal, wenn wir an Gott festhalten, wächst dabei unser Vertrauen in ihn. Auch wenn sein Eingreifen manchmal ganz anders aussieht, als wir uns das gedacht oder gewünscht haben. Ich möchte euch Mut machen, ernst zu nehmen, was wir hier von David lernen können. Es lohnt sich. Je mehr Vertrauen wir in den Herrn setzen, desto deutlicher erkennen wir Gottes Handeln in unserem Leben. Und je besser wir das erkennen, umso dankbarer werden wir Gott. Und desto mehr sind wir bereit, ein neues Lied zu singen. Und wenn wir ein neues Lied singen, werden wir mit Kraft und mit dem Wort Gottes erfüllt und bekommen mehr Lust, den Willen Gottes zu tun. Und für andere Menschen werden wir glaubwürdiger. Und alles fängt damit an, dass wir uns durch diesen Psalm von Gott Fragen stellen lassen und diese Fragen auch beantworten. 4 Fragen, die der Herr auch mir gestellt hat, möchte ich als Abschluss an euch richten. Gott fragt: Hast du Grund zu glauben, dass ich dein Schreien erhöre? So tu es. Ruf mich an, harre auf meine Hilfe. Breche nicht aus. Hast du erfahren, dass meine Hilfe vollkommen ist? So vertraue mir weiterhin. Hast du das neue Lied nicht schon oft in dir singen gehört? Dann lass es zu meiner Ehre auch andere hören. Habe ich dir nicht Ohren gegraben, dass du meinen Willen verstehen kannst? So komme jeden Tag neu zu mir und sage, hier stehe ich. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Wenn du Gottes Handeln an dir in der Vergangenheit erkannt hast und in der Gegenwart bezeugst, wirst du auch für die Zukunft in wahrhafter Weise bekennen können, was hier im Vers 9 steht. Deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust, und dein Gesetz trage ich in meinem Herzen. Amen.